Du hörst Suchtgespräche oder Suchgespräche mit Janina und Marti. Ein Podcast über die psychotherapeutische Arbeit bei Sucht.
Moin zusammen. Diesmal auch wieder in ungewohnter Besetzung. Heute fehlt nämlich Janina, deswegen muss ich das Moin übernehmen. Aber ich sitze nicht allein hier, sondern bei mir ist Lukas. Wir haben bewusst gesagt, aus Datenschutz haben wir uns am Anfang Gedanken gemacht und fanden eigentlich die Lösung beide am besten, es beim Vornamen einfach zu belassen. Also Lukas ist hier. Lukas ist Betroffener, deswegen ein ganz, ganz willkommener und besonderer Gast. Wir haben ja gesagt, da wollen wir ganz bewusst auch die Betroffenen-Sicht viel zu Wort kommen lassen in diesem Podcast. Das war jetzt einmal der Fall mit dem Poetry Slam. Diesmal wollen wir es gerne ein bisschen anders machen. Diesmal geht es wirklich um ein Gespräch. Und deswegen, Lukas, freue ich mich mega, mega wirklich, dass Sie bei mir sind. Danke, dass Sie sich wirklich auch bereit erklärt haben, hier im Podcast aufzutreten.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch. Bin noch ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich auf die Fragen.
Cool. Nee, völlig verständlich. Bin ich ehrlich gesagt auch noch bei jeder Folge. Und genau, ein Grund, also wir hatten es vielleicht kurz zur Vorgeschichte. Wir kennen uns aus dem Bereich Therapie. Wir haben ja mal zusammengearbeitet. Auf einem ihrer Etappen kommen wir gleich noch zu, auf dem Weg dann raus aus der Sucht. Und Sie sind ja von Alkohol betroffen, haben da irgendwann gesagt, jetzt reicht, stopp. Ich muss die Reißleine ziehen, will anders leben. Und man muss ja wirklich sagen, Sie ziehen seitdem gnadenlos durch, sind da wirklich sehr erfolgreich mit, was mich auch total freut. Wir stehen ab und zu ja nochmal im Kontakt. Sie rufen netterweise, es freut mich immer total, auch nochmal bei mir an, berichten, wie es so läuft. Und vielleicht haben Sie Lust, einfach mal kurz zu berichten, wie Ihr Gang dann war, an dem Moment, wo Sie gesagt haben, jetzt will ich was am Alkoholkonsum ändern. Vielleicht was für Stationen haben Sie durchlaufen. Berichten Sie doch gern einfach.
Ja, so der Gedanke war ehrlich noch gar nicht da. Das ist dann erst durch meinen schweren Unfall passiert, durch die Hirnblutung, bin ich ausgerutscht und auf den Hinterkopf gefallen. Und
vielleicht für die Zuhörenden, war das auch im Rahmen eines Alkoholrausches,
der Unfall? Nein, da bin ich ausgerutscht. Und ja klar, natürlich hatte ich ein bisschen was getrunken, aber es war nicht dieser volle Rausch. Mhm. Genau, und dann hat es Klick gemacht, weil ich wollte dann auch was für meine Familie tun. Und wenn man dann mal so merkt, man rutscht, ist knapp so da weggerutscht und dem Tod entkommen. Ab da fing es dann bei mir an, dann noch mit Freunden drüber gesprochen und dann habe ich einen Termin hier für die Entzugsklinik gemacht, wo ich dann auch 4 Wochen war. Und es war positiv für mich auf jeden Fall auch hier zu sein und die Leute, die ich dort getroffen habe, das hat mir dann aber auch schon ein bisschen Angst gemacht, weil es war nicht so schön. Und dann bin ich durch die Suchtklinik, bin ich dann darauf aufmerksam geworden, an einer Klinik 3 Monats-Reha teilzunehmen. Wo ich dann auch sehr, sehr viel Unterstützung hatte, was dann allerdings dann wiederum ein ganz anderes Thema wieder war.
Und dann nach der Reha, wie ging es dann weiter für Sie?
Nach der Reha war es erstmal ein bisschen komisch, weil man hatte, es haben sich viele Hobbypsychologen, haben sich natürlich Gedanken darüber gemacht und haben sich da irgendwelche 15 Videos reingezogen, wie man mit ehemaligen Betroffenen umgeht.
Spannend, ja.
Und gerade auf Geburtstagen haben dann viele, wo ich genau wusste, die würden gern Bier trinken, haben das dann für mich gelassen. Und ja, die ersten Monate waren schwierig, auch komische Fragen. Und das finde ich tatsächlich sehr ärgerlich, dass man oft gefragt wird, warum trinkst du nicht mehr? Mhm. Weil Frauen wird dann auch gefragt, bist du schwanger, stillst du? Dass das überhaupt gefragt wird, warum trinkst du nicht mehr? Man sollte eher das wie es umdrehen und fragen, ja, warum trinkst du?
Und vielleicht noch kurz, vor dem Unfall, also das war ja wirklich ihr Wendepunkt, dass Sie gesagt haben, stopp, so geht's nicht weiter, Ihnen ist die Gesundheit wichtig, sind Sie wirklich dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen, ja. So haben Sie das ja auch selber genannt, gesagt, Sie wollen für Ihre Familie auch leben und haben dann ja wirklich die 180-Grad-Wende gemacht. Ja. Wie viel haben Sie so ungefähr davor getrunken?
Ja, man kann schon sagen, durchschnittlich auf jeden Fall 2 Flaschen Wein. Am Tag, die waren schon drinne. Und das war ja auch immer eine Problematik. Ich habe gesagt, ich kann ja gar kein Alkoholproblem haben, wenn ich den guten Wein kaufe und nicht den aus dem
Tetrapack. Nicht den Fusel quasi, den Tetrapack, ja.
Genau.
Und ich glaube, aus dem Grund sind Sie wirklich der perfekte Gast für die Folge heute, weil das war ein Thema, was wir schon länger mit uns rumtragen, was wir unbedingt mal besprechen wollten, aber eben mit jemandem, der es wirklich am eigenen Körper durchgemacht hat, einmal wirklich den kompletten Werdegang durch die Suchttherapie. Denn man redet ja unglaublich viel über Betroffene, eben auch Fachkreise zusammen, irgendwie Ärztinnen, Ärzte lernen von anderen Ärzten, bei den Psychologen ist genauso und das Fachpersonal macht sich irgendwie in der Regel immer viele gute Gedanken und Konzepte, wie man Betroffenen am besten hilft. Nur Betroffene berichten eben häufig, er redet auch mal mit uns. Das wäre vielleicht auch ganz schön.
Richtig,
der Deutsche Suchtkongress zum Beispiel, der hat erst vor kurzem wirklich eine Betroffenenvertretung eingeladen. Das war ganz lange wirklich ein Fachkongress. Das Suchtereignis in Deutschland, wo aber wirklich niemand oder wenn dann wahrscheinlich inkognito oder anonym Leute da waren, die selber davon betroffen waren. Und deswegen wollten wir heute uns wirklich der Frage stellen, wie Sie eigentlich aus Betroffenensicht Suchttherapie wahrgenommen haben, was Sie vielleicht Ihnen geholfen hat oder aber auch, wo Sie sagen, nee, da war das Fachpersonal leider gar nicht hilfreich in der Situation. Und wenn ich Sie direkt einmal frage, was war denn vielleicht, welche Rolle hat das Fachpersonal bei Ihrer Genesung gespielt? Vielleicht wenn wir es mal trennen, erstmal nach dem Positiven. Gab es irgendwas, wo Sie sagen, boah, da war das Fachpersonal, sei es in Reha, Entzug, auf meinem Weg, hat was gemacht oder mir gesagt, was mir wirklich geholfen hat?
Ja, natürlich hat mir das auch geholfen, auch das nicht schönreden und wie stolz auch manche in der Entzugsklinik waren, wie viel sie letztendlich getrunken haben und so. Das hat sich bei mir relativ schnell gelöscht, so, weil ist einfach ein Thema, worauf man nicht so stolz sein sollte, wenn man 3 bis 4 Flaschen Wodka am Tag trinkt.
Das war auch, glaube ich, dass Sie am Anfang haben gesagt, es war auch durchaus nicht so schön auf der Entzugsstation, genau, weil Sie einfach viele Leute kennengelernt haben, die den Konsum so verherrlicht haben oder wirklich ja, da wenig Veränderungsmotivation gezeigt haben.
Richtig, okay. Ja. Und das war dann hier schon sehr gut, dass dann gewisse Leute einfach ein bisschen runter oder ich dann auch runtergebracht worden bin. So, also, es ist nicht cool. Mhm. Und ja, und dann mit Psychologen diese Gespräche dann, die haben mir selbstverständlich geholfen, aber durch die Langzeitreha habe ich dann auch gemerkt, dass es immer dasselbe ist. Mhm. Dass viele Psychologen, was nicht verkehrt ist, auf gar keinen Fall, ihre Tabelle abarbeiten, mhm, und das nur sehen. Und da sollte man, finde ich, mehr auf die eigene, auf eine Person eingehen, gerade in den Einzelgesprächen, dann in der Langzeitreha, um nochmal intensiver, was waren zum Beispiel die Depressionen, einfach mehr drauf einspringen bei einer einzelnen Person, wie das in eine Schublade zu packen und das dann so zu lassen, weil ich finde, jeder Betroffene hat so seinen eigenen Fingerabdruck. Mhm. So, jeder geht damit anders um und beim, was mir relativ schnell auf die Nerven ging, ist bei Therapeuten, die ist noch sehr altbacken alles. So Begriffe wie lange bist du schon trocken und ja, trocken ist ein Kleinkind.
Ja. Jetzt haben Sie mir mal, das fand ich so gut, Sie haben mal gesagt, eigentlich dieser Begriff trocken, der beschreibt ja eigentlich, ob Kinder schon allein auf Toilette gehen.
Richtig, und das habe ich ja von der Nathalie Stüben, ja, sehr gute, also habe ich mir sehr viele Podcasts von ihr angeguckt, mhm, und sie beschreibt das tatsächlich auch so und ich finde das auch richtig, weil trocken ist ein alter Begriff und gerade so diese alten Begriffe, finde ich, sollte man irgendwo langsam mal ausblenden. Habe auch mit vielen Betroffenen darüber gesprochen, die sagen zum Beispiel gerne noch, auch wenn sie schon 10 Jahre trocken sind, sagen sie, ich bin Alkoholiker. Mhm. Und da denke ich mir immer, warum macht man sich selbst fertig? So, manche brauchen das, um sich selbst abzusichern. Ich zum Beispiel würde nie sagen, ich bin trockener Alkoholiker, weil erstens bin ich kein Alkoholiker mehr, ich trinke keinen Alkohol mehr. Ich bin nüchtern und ich habe mal ein Problem damit, ja, kann man auch, aber sich selbst dann immer niederzumachen, finde ich schwierig.
Ja,
schwierig,
total. Ja. Ich habe mal in der Podiumsdiskussion zugehört, wo genau das Thema war, wie will man sich eigentlich selber nennen? Da gibt es ja eben von alkoholkrank ist ein Begriff, alkoholabhängig oder eben dieses Alkoholiker. Und da finde ich, wurde ganz gut irgendwie rausgearbeitet, warum Menschen sich unterschiedlich bezeichnen, eben mit alkoholkrank, dem Fokus darauf, es ist eine chronische Erkrankung. Und wie Sie es eben gesagt haben, manche Leute, die habe ich auch schon erlebt, die sprechen bewusst dieses Alkoholiker, um sich quasi selber zu motivieren dadurch. Aber ich bin ganz bei Ihnen. ich finde auch, das hat durchaus eine abwertende Konnotation, weil es ja auch als Beleidigung einfach da ist und einfach auch nicht der neutrale Fachbegriff wäre wahrscheinlich wirklich alkoholabhängig, um wirklich auf diese Abhängigkeit hinzuweisen. Mhm. Aber ehrlicherweise sind mir auch Leute begegnet, mit denen habe ich das besprochen, die haben darauf bestanden und gesagt, nee, so möchte ich mich weiter nennen. Ich weiß, wird nicht cool gesehen so, aber ich brauche das irgendwie. Und dann dachte ich auch, okay, wer bin ich, der das dann irgendwie judged so, wenn das für die Leute deren Strategie ist. Aber da bin ich komplett bei Ihnen.
Ja, da sind wir auch wieder bei dem Thema mit dem Fingerabdruck. Jeder hat da so seine eigenen Sachen drin.
Ja, total. Und da würde ich gerne hinaus, denn was Sie sagen, das ist was man sehr häufig auch liest, da sind Sie nicht alleine, bei Kritik an vor allem Reha, aber auch generell immer wieder leider Psychotherapie, zu sagen, man hat so das Gefühl, der Psychotherapeut oder die Psychotherapeutin machen so Therapie nach Schema. Also es geht so quasi, es ist eine Tabelle, die abgearbeitet wird. Man hat das im Einzel, in Gruppen auch häufig, dass gesagt wurde, auch das Feedback kommt, sagen, ich habe das Gefühl, da wird man so hingesetzt und dann wird so ein Konzept abgearbeitet, unabhängig, wer da sitzt, ob dieses Konzept passt oder nicht. Haben Sie ein konkretes Beispiel dafür jetzt, ohne Namen zu nennen oder so, aber einfach, dass Sie sagen, da hatte ich zum Beispiel das Gefühl, in der Sitzung oder in dem Gespräch, da wurde nicht auf mich eingegangen, sondern da ist irgendwas abgearbeitet worden.
Also jetzt direkt so ein Gefühl zu beschreiben, ist schwierig. Es war einfach, in der Reha hatten wir dann auch viermal die Woche Gruppentherapie. Und da ist mir das dann halt wirklich öfter aufgefallen, dass es immer dieselben Fragen von den Therapeuten gab.
Haben Sie eine Frage noch im Kopf, was so eine typische viermal die Woche Fragen oder was das, was vor allem da immer wieder wiederholt wurde? Auch wenn die Kollegen zuhören, die sagen, oh Gott, ich will es anders machen. Was war denn so ein typisches Thema, was einfach too much war?
Ja, warum? So, warum haben sie getrunken? Also das, wenn man sich das ständig wiederholen muss und dann beginnt auch nochmal die neue Sitzung. Deswegen taten mir die Gruppentherapien tatsächlich am besten. Weil da ist von nichts vom Psychologen gekommen.
Ja. Da waren quasi die Mitpatienten, die
im Durchschnitt waren wir 10 Personen, es sind ja immer wieder welche gegangen, neue dazugekommen und da hatten wir oft dann, da waren dann 10 andere, die dann gesagt haben, wie sie es machen würden. Mhm. Und wir waren ja eine bunt gemischte Truppe, also es war nicht nur Alkohol, sondern bunt gemischt und ja, dass man auch in der Reha vor allem seine Selbstfindung dann wieder gefunden hat und mit hat dadurch die Gruppentherapie wirklich gut, weil man nicht nur eine Version gehört hat.
Ja, die immer dasselbe gefragt hat, ja.
Genau.
Und wollte ich jetzt nämlich gerade fragen, was würden Sie denn sagen, haben Ihnen die Mitpatientin gegeben, was sozusagen das Fachpersonal da nicht geben konnte? War es eher so die Innensicht oder die verschiedenen?
In der Position, wie wir stehen, weil wir waren alle abhängig und der Therapeut-Psychologe nicht.
War er von außen dann?
War er von außen da und ging dann wieder, wenn man zum Beispiel bei einem Treffen, wusste man, okay, am Wochenende hat man ein Treffen, wie gehe ich mit der Situation, wenn die und die Person was sagt? Da hieß es dann aufstehen. Also man hat dann mehrere Vorschläge bekommen und von Psychologen oder Therapeuten war das dann immer so dasselbe. Denk an deinen Koffer, den du dir aufgeschrieben hast und denk an sowas, was situationsbedingt, es ist kein Schwachsinn, aber für mich war es so, es war nichts wert für mich, weil die Situation dann letztendlich trotzdem immer anders ausgegangen ist, wie man sie sich vielleicht schon ein paar Tage im Kopf vorher hat durchgehen lassen. Was passiert jetzt, wenn die und die Person was sagt?
Okay, also was war diesem Förmchen, wo aber dann der Alltag gar nicht so drauf gepasst hat, dann.
Genau.
Okay.
Genau.
Weil ich muss sagen, sozusagen, vielleicht zwei Sachen, einmal um Kollegen auch zu verteidigen. Ich kriege das auch mit, gerade bei Kollegen, die natürlich noch nicht so erfahren sind. Da ist der Wunsch auch total verständlich, finde ich, dass es irgendwas ist, wonach man sich richtet. Und dann gibt es natürlich Manuale und vorbereitete Arbeitsblätter und Dinge, wo man sagt, die sind einfach bewährt, die sind auch,
ist auch wichtig,
erprobt, genau, und daran halten die sich. Ich würde aber auch sagen, je erfahrener die Kollegen sind und je länger man den Job macht, desto wichtiger ist es dann auch, sich von so Sachen zu lösen. Und dann kann man viel individueller arbeiten. Ich merke das bei mir, wenn neue Kollegen Gruppen machen, das ist so ein Prozess, am Anfang häufig so sehr nah am Lehrbuch. und je mehr man sich dann auch zutraut, wie so ein bisschen die Stützräder, die am Fahrrad dann abgehen, desto freier werden dann häufig die Kollegen. Und dann kommt häufig das mit, was Sie sich auch gewünscht haben, nämlich, dass dann auf die einzelnen Personen eingegangen wird.
Ja.
Ich kann zum Beispiel mal aus dem Nähkästchen berichten, es gibt, bei mir im Arbeitsbereich gibt es verschiedene Gruppen und viele davon haben eine feste Struktur und es gibt eine offene Gesprächsgruppe, wo es überhaupt kein Thema gibt, sondern das Thema bestimmen die Teilnehmer am Anfang. Am Anfang sagen die, heute würde ich gerne darüber sprechen, ich hatte gestern einen ganz schlechten Kontakt mit meiner Mutter, das würde ich gerne mal zum Thema machen. Und die Gruppe, da haben ganz, ganz viele neue Kolleginnen Angst vor, weil man sich eben so schlecht darauf vorbereiten kann. Man kann keine Materialien, kein Schema mitbringen, sondern man muss irgendwie in der Gruppe mit dem, was dann Thema ist, umgehen. Und das ist, glaube ich, das, was Sie gesagt haben, dass viele Kolleginnen gerade im Reha-Bereich arbeiten, auch Leute, die gerade mit der Ausbildung oder mit der Karriere anfangen, kann ich mir vorstellen, dass die häufig wirklich noch sehr dann eben an der Struktur festhalten, was dann eben bei Betroffenen dazu führen kann, wie Sie es beschreiben, dass man sagt, es war zu sehr nach Schema F, aber ich bin halt nicht F.
Ja, das stimmt. Gerade auch so die Jungen in der Reha, ja, das war so, das hat man merkt das dann halt schnell. Mhm. Gerade wenn man dann nüchtern ist und so, dann merkt man erstmal wieder, wie das Hirn wieder Sachen aufnimmt und auf anders aufnimmt. Aber es war tatsächlich auch die ältere Generation.
Okay,
also ältere Generation, die halt noch auch diese alten Wörter benutzen.
Ja.
Wo ich mich auch zum Beispiel, gut, ich trinke nichts, aber man weiß nie, was passiert, wenn man doch mal wieder was trinken sollte. Wenn es dann von anderen Personen heißen würde, also machst du kontrolliertes Trinken, dann würde ich knallhart sagen, ja, so wie du.
Weil Sie sagen, eigentlich ist das Trinken von anderen auch...
Nur weil man mal ein Problem hat, finde ich, sollte man das dann nicht so wieder in eine Schublade stecken, sondern letztendlich die Leute, die auch kontrolliert trinken, ja, also die damit umgehen können, die wissen, wann Schluss ist, trinken letztendlich auch für mich kontrolliert. Deswegen finde ich auch sowas schon ein schwieriger Begriff, dass es in eine Schublade so, klar, geht es auch nach Tabelle, aber es ist für mich, ja, vielleicht bin ich da ein bisschen penibel, aber das ist auch mein Umgang, damit umzugehen. So, und das
ist auch ein spannendes Thema, dieser gesamtgesellschaftliche Umgang damit, ne?
Genau.
Darauf sprechen Sie an, dass Sie sagen, quasi bis Punkt X erreicht ist, die Abhängigkeit wird irgendwie alles sehr locker gesehen. Und dann haben Sie ja eben schon gesagt, wenn dann eben bekannt ist, bei dem ist diese Diagnose, ändert sich plötzlich der Umgang und dann, wird es wirklich so sehr häufig ja auch in so eine Ecke oder in eine Schublade gedrängt.
Ja.
Da gibt es ja auch Theorien zu, das nennt man die sogenannte Othering, dass wenn, weil man weiß, okay, das könnte ja auch mich treffen. Aber diesen Gedanken finde ich so furchtbar, dass mein eigener Konsum schwierig ist, dass ich dann ganz schnell die, wo es offiziell ist, dass da ein Problem ist, irgendwie wegschiebe, damit ich mich auch durchaus nicht mit mir selber und meinem Konsum, wirklich so ein Schützen beschäftigen muss, total.
Genau.
Dann würde ich da direkt gerne mal einhaken und fragen, gerade wenn Sie sagen, jetzt die Erfahrungen mit Kolleginnen und Kollegen waren gemischt, was würden Sie sich denn wünschen oder gab es umgekehrt vielleicht mal eine positive Situation, wo Sie gesagt haben, ach, das war ein Einzelgespräch oder eine Gruppe, da von Seiten des Fachpersonals hat die mir unglaublich weitergeholfen?
Ja, so auch. Ich hatte ja auch mit Ihnen hier viel gesprochen und dort dann auch in der Reha. Und was mich sehr gepusht hat immer war, denken Sie an ihr Kind und an ihre Frau. Sie war ja lange für mich da.
Ja.
Und ist auch bei mir geblieben und das hat mich natürlich auch sehr viel weitergebracht. Mhm. Ich hatte was im Kopf, wo die Psychologen mich immer wieder motiviert haben.
Mhm.
Du hast einen großen Grund, nicht mehr zu trinken.
Okay, ja.
Ja, und dann bin ich dann ja nochmal dieses Jahr Papa geworden, kam dann relativ schlagartig und aufgehört zu rauchen. Also ich habe tatsächlich mich einmal komplett gedreht.
Ja, Sie sind auch, haben wir am Anfang gar nicht gesagt, aber wirklich ja seitdem komplett abstinent.
Genau.
Ja,
also fast anderthalb Jahren.
Stimmt, haben wir gar nicht am Anfang gesagt, dass Sie ja wirklich zu denen gehören und das ist wirklich ein außergewöhnlicher Weg, wirklich sagen, stopp, jetzt vorbei und dann ja wirklich durchgezogen haben, auch ohne Rückfall oder Ähnliches.
Ja. Mir wurde halt dann auch wiederum nicht geraten, also ich komme aus der Gastronomie und nicht wieder so in dieser größeren Gastronomie, wo halt auch viel mit Alkohol und anderen Substanzen konsumiert wird. kam für mich, ist noch nicht erledigt, dieses Thema bei mir. Ich bin erstmal wieder im normalen Restaurant angekommen, wo aber zum Glück so gut wie keiner trinkt. Das sehe ich schon mal sehr positiv.
Aber das zeigt ja, dass sie sich selber gut einschätzen können. Was ja, was mich freut, Ziel ist von einer guten Suchttherapie. Da hatten wir ja schon in anderen Folgen drüber gesprochen, dass wir wirklich sagen, Ziel ist, dass man sich selber gut kennt und wirklich weiß, okay, das sind Risikosituationen, die meide ich einfach. Und hier sagt vielleicht das Lehrbuch, man sollte sie meiden. Aber ich persönlich weiß, das ist für mich okay so. Und das ist natürlich auch, um hier wieder so ein bisschen die Lanze für die Kolleginnen zu brechen, die vielleicht auch da draußen ganz bewusst sagen, nicht in die Gastro zurückgehen. Okay. Da steht man halt immer so ein bisschen als Behandler vom Konflikt, einfach zu wissen, bei einem Großteil der Leute ist es so und wissenschaftlich erwiesen ist es ein Risikofaktor. Aber eben anders als andere Berufsgruppen arbeiten wir ja mit Menschen, die alle verschieden sind. Ich bin jetzt kein großer Chemiker, aber ich würde behaupten, ein Wasserstoffatom und ein zweites, die verhalten sich wahrscheinlich relativ ähnlich. Und wenn bei einem Wasserstoffatom das so ist, ist es bei einem anderen wahrscheinlich auch so. Aber was eben bei einem Lukas funktioniert, das kann bei einem Herr Meier nicht funktionieren. Und wir hatten ja am Anfang vor der Folge nochmal kurz über das Thema auch 0,0 Bier gesprochen, wo sie auch gesagt haben, sie kennen genug Leute, ich auch, die haben ein alkoholfreies Bier getrunken, da ist das Suchtgedächtnis angesprungen, diese Kleinstmengen Alkohol haben dafür ausgereicht, um wieder die ganze Maschinerie in Gang zu bringen, und die hatten schwerste Rückfälle und teilweise sind sie wieder komplett im alten Muster gewesen. Ja. Und es gibt die habe ich auch schon begleitet, die sagen, nee, also ich habe es mal probiert und passt für mich anscheinend. Mein Gehirn, meine Psyche, die kann damit, da werden nicht entsprechende Trigger oder entsprechende Bahnen wieder aktiviert. So. Und das führt nur eben zu dem, was Sie am Anfang so eindrücklich beschrieben haben, dass wenn man dann jemand ist, der manchen vielleicht eher die Ausnahme ist, was geht, der hört sich das natürlich immer und immer wieder an. Ja. Und dann hat das so einen sehr wiederholenden Charakter, gerade in der Reha. So. Ja. Und ich würde noch mal gerne einmal zurückkommen. Am Anfang hatten Sie von dem Blog so schön gesagt, was Ihnen geholfen hat, auch wenn es ja mehrfach kam. Sie haben gesagt, anders als die anderen Themen, war das sogar hilfreich, weil es mehrfach war, immer wieder diese Wertarbeit. Also warum ziehen Sie es durch? Warum wollen Sie das machen? Das haben wir ja auch am Anfang viel gemacht, so Stichwort Familie, wirklich zu sagen, wofür wollen Sie jetzt diesen Neustart eigentlich machen? Yes. Und da würden Sie sagen, das war das Psychologische, was Ihnen mit am meisten geholfen hat, quasi die Motivation dadurch zu gewinnen.
Genau, also das war so mein erster Hauptgedanke und Grund auch, so das zu machen. Und mittlerweile ist auch das für mich selbst ist auf einer Ebene. Also meine Familie, klar, steht ganz vorne, meine Frau, meine Kinder. Aber dann durch die Reha, durch die Selbstfindung und so weiter, bin ich dann für mich persönlich auf dieselbe Höhe gerutscht. Mhm. Ich mach's für mich. Ich will noch so viel wie möglich von meinen Kindern sehen, von meiner Frau. Und ich mach das für mich. Und ich habe auch bei mir jetzt so nach anderthalb Jahren, warum sollte ich jetzt ein Bier trinken? Es gibt für mich keinen Grund, irgendwie darüber sich großartig Gedanken zu machen.
Okay, und das dann freut's mich, weil das ich tatsächlich was ist, was ich persönlich auch super wichtig finde in der Psychotherapie bei Sucht, diese Wert- und Zielarbeit, also wirklich zu überlegen, wofür will man es eigentlich durchziehen, weil es ist eine große Änderung und es braucht gute Gründe, den Weg bis am Ende zu gehen. Gab's denn darüber hinaus irgendwas vom Fachpersonal im Entzug, in der Reha, was Sie noch als hilfreich empfunden haben? Was Sie als To-Do mitgeben würden, anderem Fachpersonal?
Ja, auch aufschreiben, wenn man mal eine ruhige Minute für sich alleine hat, aufschreiben, wie viel ehrlich zu sich selbst sein, wie man dann doch getrunken hat letztendlich. Weil bei zwei Flaschen Wein am Tag war da vielleicht doch mal noch ein Shot mit dazwischen gekommen oder so. Einfach ehrlich zu sich selbst sein, das ist der Hauptpunkt. Und dieses Abkommen mit sich haben.
Da bin ich jetzt mal fies und frage rein, weil Sie hatten einerseits gesagt, oh, es ist durchaus nervig und anstrengend, wenn Fachpersonal immer und immer wieder dieselben Fragen stellt, so dieses Warum und warum überhaupt konsumiert früher. Jetzt haben Sie auf der anderen Seite gerade im Letzten so ein bisschen gesagt, oh, dieses Konfrontieren ist aber schon auch wichtig, also die Leute nicht zu leicht irgendwie davonkommen lassen und sozusagen sei ehrlich. Wie kann man denn diesen Widerspruch auflösen, dieses, dass man einerseits nicht zu viel fragt und immer wieder dasselbe, aber trotzdem irgendwie es schafft, in die Tiefe zu gehen?
Mit einer Frau zum Beispiel aus der Ergotherapie hatte, es war sehr, sehr persönlich, wo es dann, klar, warum hast du getrunken, aber dann ging es auch mehr so darum, Das hat auch keinen Sinn gemacht. Und sie finden es cool, wie ich auch denke in gewissen Hinsicht. Und man hatte da halt, ja, ist wie so ein bisschen so ein Freundeskreis, ja, so, also die man, wenn man Psychologen kennenlernt, mit dem einen ist man dann nochmal direkter. Vielleicht war der eine Psychologe oder Psychologin auch direkter und persönlicher mit einer anderen Person, wo ich nicht persönlich zu war.
Guter
und
Punkt.
Immer interessant, wenn man dann nochmal aufs Persönliche reingeht. Mhm. So, genau. Das war eigentlich immer viel dieses Personalisieren.
Also spannend, das heißt, vielleicht ging es gar nicht wirklich um die Art der Fragen, sondern auch häufig darum, wie die gestellt wurde und wie die Person
auf sie gewirkt hat. Genau, von der Höflichkeit und dann auch Unterstützung und alles. Und
das glaube ich, weil das ist auch meine Erfahrung, die ich gemacht habe und ist meines Wissens auch in ganz vielen sozusagen Suchttherapien mit der Basis, dass es gar eben, ist ein Unterschied, wenn man so nach Lehrbuch, weil man es muss, eben fragt, Moment, was ist Ihr Plan fürs Wochenende? Warum haben sie überhaupt getrunken und das, wie sie sagen, man fühlt sich wie so eine Nummer oder ob da wirklich ein Behandler sitzt oder sie haben ja gerade schon gesagt, Ergotherapeutin, es geht ja gar nicht immer nur um Ärzte und Psychologen, sondern um das gesamte Team. Ja. Viele berichten auch, boah, die besten Gespräche hatte ich mit der Pflege, hatte ich mit der Ergotherapeutin oder Bewegungstherapeutin. Es geht, glaube ich, vor allem darum, dass das Fachpersonal es schafft, wirklich authentisch Interesse für sie als Mensch zu zeigen.
Genau, klar. Ich meine, irgendwann hat man da... So, man baut auch die Psychologen, die Pfleger, die bauen sich ja auch was auf. Die möchten sicherlich nicht auch von jedem 100-mal dieselbe Geschichte hören.
Das stimmt.
Aber wenn man dann dadurch, dass ich halt viel dann auch in der Ergotherapie gemalt habe und auch immer noch male, was ich halt damals zur Lehre hin dann gelassen hatte. Mhm. Und da kam die Ergotherapeutin tatsächlich auf ein Ding, weil ich habe mir dann irgendwann gefragt, warum male ich auf einmal wieder gerne?
Ja.
Und da hat sie gesagt zu mir, ja, man muss sich das vorstellen, Lukas, wie du richtest einen Teller an, der bildschön ist. Und trotzdem wird er aufgegessen. Und das Bild, das bleibt dann das Bild. Und ja, das waren kleine Häppchen, die dann schon auch motivieren konnten. Aber wie gesagt, am meisten muss ich sagen, war es mit der Gruppe.
Das glaube ich.
Hat mir wirklich sehr, sehr viel geholfen. Es ist aber wichtig, auch was die Psychologen sagen, das möchte ich nochmal erwähnen. Aber jeder sollte dann selbst für sich gucken, ist jetzt ein alkoholfreies Bier, traue ich mich da dran? Oder gehe ich dann an die nächste Tankstelle und hole mir doch noch ein normales Sixpack? Da muss jeder für sich einfach stark dran arbeiten. Und irgendwann hören dann die Fragen, hören auch relativ schnell, also oft werden die Partner, habe ich gemerkt, eher drauf angesprochen, wie man selbst.
Ja, total. Also das wäre wahrscheinlich nochmal ein Thema für eine eigene Folge, wirklich dieses gesellschaftliche Umgang, was Sie auch immer wieder sagen, dass so die Zeit nach der Reha-Entlassung auch deswegen so schwierig war, wie das Umfeld drauf reagiert hat. Sie haben so schön gesagt, da guckt man 15 Videos und hat Ahnung und
weiß denken, genau, alles, ja, was überhaupt nicht das Ding ist, so, weil jeder hat, wie gesagt, so, ich sag's immer gerne wieder, seinen eigenen Fingerabdruck, weil es ist nicht jeder gleich und jeder hat eine andere Erfahrung. Der eine hat für seine Verhältnisse schon zu viel getrunken, der andere wäre vielleicht, wenn die Menge an Alkohol, die andere getrunken haben, vielleicht schon tot gewesen oder so. Ja, das ist stark anders und da darf man auf keinen Fall vergleichen, so wie wenn man sagt, ja, diese kleinen Fläschchen an der Kasse kaufen nur Obdachlose, ist totaler Schwachsinn. Also man bleibt da ja auch gerne mal bei teurem Wein.
Und ich würde da auch sagen, bis zu der Stelle, finde ich, haben sie eigentlich drei Sachen vielleicht nochmal auch für mich zum Reflektieren und Sie sagen, ob ich Sie da richtig verstanden habe. Das eine ist, dass eben niemals Behandler, niemals die Betroffenen irgendwie als Nummer oder als Fall abarbeiten sollten, sondern wirklich, wenn man in dem Job arbeitet, finde ich auch, sollte man den Anspruch haben, für die Menschen, mit denen man arbeitet, wirklich Interesse zu zeigen, sich in die Lebensrealität reinzuversetzen, eben nicht irgendwie in Klischees festzuhalten. Eben, was Sie berichtet haben, auch super spannend, dass Sie lange gesagt haben, so, hey, ich kann ja kein Problem, aber ich trinke ja so teuren Wein immer. Ja. Ist ja eine Info, da geht's anderen wieder ganz anders und Sie sagen eben, allein an dieser 0-0-Sache, wie unterschiedlich da Pfade sein können und quasi nicht sich immer an dem Lehrbuch zu halten, sondern wirklich auf die Person zu gucken und mit der zu gucken, was geht und was geht auch nicht. Dann, was ich total gut fand, dass Sie gesagt haben, was Ihnen mit am meisten geholfen hat, war wirklich diese Motivationsarbeit. Mehr als immer dieselben gruppentherapeutischen Fragen. Ja, auch
selbst den Kopf einprägen.
Ja, ja, genau. Ja. Dass man es wirklich als, finde ich, als gleichberechtigtes Gegenüber sieht. Zwei Köpfe, die quasi an dem Ziel arbeiten dann. Ja. Total. Und dass die therapeutische Beziehung eben so wichtig ist. Und ja, dass es eben viele, viele Ansätze gibt, sei es über Ergotherapie, Kunsttherapie kenne ich auch viele, ja, Musiktherapie, die einfach sagen, hey, das war das, was für sie der richtige Zugang war, nochmal für sich weiterzukommen. Ja. Und dass man da echt offen sein sollte. Würden Sie da zustimmen oder ergänzen?
Ja, auf jeden Fall. Nein, würde ich genauso so zustimmen, dass man auch, man kann ja auch dann in der Reha kann ich auf jeden Fall nur allen empfehlen. Mhm. Da möchte ich jetzt auch nicht nochmal hin, muss ich auch dazu sagen. Aber es ist, wie es ist. Manche Leute mag man, manche mal nicht. Dasselbe ist dann auch.
Eben, das ist ja draußen so, dass, eben wollte ich das sagen, das ist ja im Beruf oder persönlich so und das ist natürlich auch in einem Klinik-Setting so, dass nicht jeder mit jedem gleich gut kann. Ja. Und da habe ich neulich nochmal ein Gespräch gehabt mit jemandem, die mit einer Klientin überhaupt nicht weitergekommen ist und eine andere Therapeutin, da war die Therapie, lief so gut, wo wir auch gesagt haben, die andere hat grundsätzlich vielleicht auch gar nichts falsch gemacht, es war einfach keine Passung da. Ja. Dafür hat sie wieder mit anderen Klienten, kann sie auf eine ganz andere Ebene. Und das haben sie ja auch wirklich schön beschrieben, dass sie zum Beispiel mit der einen Ergotherapeutin haben sie einfach von Anfang an eine super Arbeitsbeziehung gehabt und das hat super gefruchtet. So.
Ja.
Und was, dann würde ich tatsächlich einfach mal frei rausfragen, wenn wir wissen, wieder auch Berufsanfänger hören uns zu, Leute aus verschiedenen Fachgruppen, die gerade jetzt auch vielleicht starten mit Suchttherapie. Wenn Sie nochmal, wenn die vor Ihnen sitzen würden, was würden Sie denn nochmal für final vielleicht für Tipps haben aus betroffenen Sicht, was Suchttherapeutin, für Fachpersonal, was Suchttherapeutinnen und Suchttherapeuten aus Ihrer Sicht beachten sollten im Kontakt mit Betroffenen?
Ja, dass halt einfach so cool geblieben wird, weil ich habe viele Leute dort kennengelernt in der Reha vor allem, die sehr, sehr intelligent sind, Fachärzte waren und oder Anwälte. Also es war alles bunt gemischt dort und dass man 90% in der Reha hätte ich niemals eingeschätzt, hätte ich sie privat im privaten Leben oder so gesehen, dann hätte ich nie gedacht, dass sie ein Alkoholproblem haben und dass man halt aufhört, es in einer Schublade so zu stecken, gerade wenn da mehrere Gruppen sind. Und da rede ich jetzt speziell von der Reha drüber, man nicht wie schlecht behandelt wird.
Ja, also Offenheit für verschiedene.
Offenheit, ja, okay, auf Augenhöhe. Man ist ja kein Kleinkind dort, man hat halt ein Problem, eine Krankheit und alle Leute, die in der Reha sind und diese 3 Monate auch dann durchziehen und da mal also auch nichts trinken, sind auch schon einen Schritt weiter gekommen. Ja. Und sowas sollte dann auch, wenn man die Klinik verlässt, auf den Weg geben. Jetzt hast du schon so und so viele Tage, 3 Monate hast du verbracht. Mhm. Jetzt, wenn du daheim bist, weißt du, du hast ein halbes Jahr dann fast geschafft. Und dann immer wieder ein Jahr und wieder, dass man immer mehr sich selbst, also dass die Psychologen auch sagen, denk immer daran, einmal, zweimal, dreimal, also dass sich das langsam aufbaut und man sich keinen Kopf machen soll, sondern dass man seinen Lebensweg einfach wieder ganz normal, also es geht keinen was an, wie viel man getrunken hat, warum man was getrunken hat. Sowas dann nochmal mitgegeben wird für die Arbeit, für die berufliche, sowie auch die private.
Okay.
Dass man einfach nochmal zum Ende nochmal einen Push kriegt.
Also ich höre aus Ihnen vor allem wichtig, dass die Motivierung stimmt. Genau. Dass nochmal klar wird, ey, Sie gehen Ihren Weg, keiner draußen hat das Recht, Ihnen was zu sagen. Sie haben hier eine super Arbeit geleistet, ja, haben die Reha durchgezogen, haben den Entzug durchgezogen. Und ich höre auch raus, das klang gerade aus Ihrer Ansprache raus, dass Sie das auch anderen Betroffenen gern raten würden. Dass man ruhig Selbstbewusstsein haben kann für, ja, das, was man leistet in einer Suchttherapie.
Das ist tatsächlich auch oft in der Reha dann passiert, wenn uns ein Gruppenmitglied verlassen hatte, weil die 3 Monate durchfertig waren, haben wir uns dann alle verabschiedet und haben dann gesagt, ja, du schaffst es und wird schon, wird alles stabil. Und das war halt eher weniger von den Therapeuten.
Ach schade, okay, das heißt,
muss ja auch wiederum nicht alle Kliniken gleich beschreiben oder da, wo man letztendlich war. Aber sowas hätte ich mir tatsächlich mehr gewünscht. So ein bisschen wie ein kleines Kind, so, ja, du schaffst es jetzt, du machst es. So nur, also ein kleines Kind vielleicht falsch gesagt, aber diese Motivation.
Ja, also generell eher ernst genommen werden als Erwachsener. Also wie genau. Beim Thema trocken, ja. Das ein schwieriges Wort ist,
ja.
Sondern dass sie gerne auf Augenhöhe quasi ernst genommen und motiviert werden, dass sie es schaffen und nicht auf so einer Aichi-Baichi-Ebene.
Ja. Ja.
Und dass das von den Mitpatienten deutlich besser kam. Diese Motivation.
Weil man hat dann halt schon gemerkt, dass sie halt auch das Problem haben. So, und wir wissen, wie schwierig das dann auch sein kann. Und ja, da Motivation. Immer wieder Motivation. Da bin ich auch dankbar, dass mich meine Frau da so unterstützt. Jetzt nicht täglich, da sind wir wieder auch, sonst wäre es so wie mit dem Warum. Aber so ab und zu mal so hier, guck mal da oder vergiss dich nicht, habt ihr doch mal einen Freund, geh mit ihm in der Therme. Mhm. Immer wieder mit den Leuten reden, pusht mich mal und sich auf keinen Fall selbst niedermachen.
Ja. Zum Abschluss vielleicht würde ich Sie dann auch gerne nach Ihrem Erfolgsrezept fragen. Neben dem, was Sie schon gesagt haben, wenn Sie noch auch einen Tipp oder irgendwas für Betroffene haben, was Sie Ihren Weg so gut gehen lässt, was hilft Ihnen da vor allem?
Einfach lassen. So, ja, einfach lassen, so. Umso öfter man sich da Podcasts anhört von irgendjemanden, desto mehr baut man dann so ein eigenes Puzzle zusammen, sowas bei mir. Und so pickt sich dann das Beste raus.
Ja, also quasi auch immer wieder, Sie haben es ja eben selber gesagt,
Inspiration.
Und auch immer wieder quasi Leute suchen, die einen pushen. Wie sie sagen, ihre Frau, ihre Freunde, ihre guten Freunde, die da wirklich gut sind, die einem immer mal wieder so Motivationsschub mitgeben.
Sich auch die Frage stellen, warum muss es jetzt ein Bier sein? Und oft ist es dann bei mir schon wieder gelöscht, dass man das dann einfach, was bringt dir jetzt ein Bier? Da bleibt dann am Ende eh nicht bei dem einen. Und was bringt's dir?
Okay, also wirklich immer diese Frage, warum willst du das jetzt eigentlich?
Ja.
Und was ist eigentlich der Mehrwert davon? Oder was ist die Funktion dahinter?
Ja.
Und Sie sagen, das hilft Ihnen schon super, dass dann der Gedanke auch von alleine wieder abgeschwächt wird.
Ja.
Okay.
Oder einfach lassen.
Ich würde sagen, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Sie haben selber eben schon netterweise mir den roten Teppich ausgerollt, indem Sie gesagt haben, Podcasts hören kann auch helfen. In dem Sinne, wenn ihr den Podcast noch nicht so lange verfolgt oder vielleicht sogar das erste Mal ist, dass ihr hört, würden wir uns freuen, wenn ihr am Ball bleibt. Folgt uns gern auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl. Auf Instagram sind wir immer zu finden. Auf unserer Website www.suchtgespräche.de habt ihr alle Infos. Und uns würde es total freuen, wenn wir das sein könnten. Ein Puzzlestück, das Lukas gerade beschrieben hat, das vielleicht, wenn ihr davon betroffen seid, auch selber euch noch ein bisschen pusht. Oder eben auf der anderen Ebene, wenn ihr Fachpersonal seid, hoffen wir natürlich, dass vielleicht auch gerade die Folge nochmal euch geholfen hat, dass ihr Betroffenen gut unterstützen könnt. Und wenn euch das Thema einfach so interessiert, freuen wir uns auch total. Genau, Lukas, vielen, vielen Dank nochmal für das Gespräch. Hat mich wirklich unglaublich gefreut, dass Sie nochmal hier gewesen sind. Und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für Ihren Weg, dass Sie den weiter so durchziehen. Und danke auch, dass Sie wirklich Ihre Gedankenwelt so offen geteilt haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich da viele von was mitnehmen können und das auch eine Hilfe für andere sein kann, wie Sie hier so berichtet haben. Deswegen danke Ihnen nochmal.
Gerne, sehr gerne.
Und euch draußen noch einen schönen Tag. Und wir freuen uns, dass ihr Suchtgespräche hört. Bis dann.